danken dir dafür, dass du das Licht bist. Wir beten dich an am Anfang dieses Abends, weil du uns empfängst. Wir bitten dich herzlich, dass du uns hilfst, dich zu erkennen, in dem, was du meinst und was dir am Herzen liegt. Wir bitten dich ganz herzlich für uns selbst, dass wir hören können, tief hören können, dass wir lernen zu unterscheiden. Und wir bitten dich um deinen Segen für Herrn und Matthias, dass du ihm Kraft gibst und Weisheit. Und wir bitten dich, dass dieser Abend uns aufbaut zu dir hin und zu unserem Stehen mitten in dieser Welt, in die du uns hineingestellt hast. Herr, wir danken dir ganz herzlich, dass du unter uns bist durch deinen Geist. Amen.
Amen. Bevor Bruder Matthias das Wort ergreift, möchte ich mal darauf hinweisen, dass wir in Dr. Penner natürlich auch eine ganz gewichtige Persönlichkeit unter uns haben. Und wenn Sie etwas von ihm lesen möchten, dann nehmen Sie da das Spektrum da drüben, warum Christen fasten, aus weniger wird mehr, die Nummer, was ist schon Nummer? Nummer 7, 17. Februar, da ist nämlich vom Internationalen Arbeitskreis für Verantwortung in der Gesellschaft, wo Bruder Penner der Vorsitzende ist, ein Brief, offener Brief an den Herrn Bundeskanzler Gerhard Schröder. Da geht es um die mittelständischen Betriebe. Ist ganz gut, wenn so große Herren gelegentlich auch mal auf etwas aufmerksam gemacht werden, was sie vielleicht in einer Talkshow gerne in TV, im Fernsehen so leicht vergessen. Man kann nicht nur mit Smile regieren, sondern man muss auch ganz gute, wichtige Fakten haben. Also das können Sie nachlesen. Herzlichen Dank, Bruder Penner, dass Sie sich hier so einsetzen in diesem Arbeitskreis. Wir wünschen Ihnen da ganz besonders Gottes Segen. Jetzt Bruder Matthias.
So, schön, dass so viele gekommen sind. Obwohl es schon so spät ist, ich freue mich besonders, Herrn Dr. Lühling zu treffen. An ihm können Sie auch sehen, welche Bedeutung dieses Haus hat. Er hat nämlich seine Frau hier gefunden und ist immer noch mit ihr verheiratet. Das muss doch alles gut sein. Ja, ja, schön. So, kirchlich, theologisch, geistliche, ethische Trends ist unser Thema hier heute. Heute Morgen haben wir die internationale Situation beleuchtet, angerissen. Ich kann nur immer wiederholen, was ich heute zu Beginn auch sagte. Wenn wir jetzt über die deutsche Situation etwas hören, dann sind das auch nur bestimmte Eindrücke, nämlich meine. Und wenn der eine oder andere etwas ganz anderes erwartet oder ganz andere Erfahrungen gemacht hat, dann bitte ich das doch in der Diskussion auch mitzuteilen, denn jeder hat natürlich bei diesem Thema, das hier in einer Stunde nicht umfassend behandelt werden kann, völlig unterschiedliche Erfahrungen. Heute Morgen wurde ja kritisiert von einer Dame, muss das sein, dass wir immer alles aus Amerika holen? Die ganzen Tipps und Modelle, fehlt uns nicht Selbstbewusstsein. Eins können wir auf jeden Fall selbstbewusst den Amerikanern sagen, wenn es uns nicht gäbe, uns Deutsche, dann werdet ihr alle noch katholisch. Denn die Reformation kam nun mal aus Deutschland. Und das ist ja ein ganz wichtiges Ereignis, nicht nur für unser Volk, für die ganze Welt und natürlich auch für unser eigenes Leben. Aber damit fängt natürlich auch schon ein Problem an. Denn vor 500 Jahren gab es im deutschen Raum nur eine Kirche, nämlich die katholische. Und was haben wir heute? Über 30 anerkannte, institutionalisierte Kirchen. Was ist aus dem Land der Reformation geworden? Am Ende der Reformationszeit waren 70% aller Deutschen evangelisch. Heute sind es noch 33%. Noch bis ins Dritte Reich hinein waren es 60% und auch nach dem Krieg war Deutschland weitgehend evangelisch bestimmt. Es gab 43 Millionen Protestanten. Heute haben wir noch etwas über 27 Millionen. Die katholische Kirche hatte 1997, das sind die letzten verfügbaren Zahlen, noch einen Unterschied von 23.000. Es gab also 23.000 evangelische mehr. Mittlerweile hat die katholische Kirche aber längst die evangelische überholt. Wir haben also mehr Katholiken als evangelische in Deutschland, weil die Austrittsrate in der katholischen Kirche um 50% geringer ist und weil ihre Mitglieder im Durchschnitt 1,8 Kinder mehr haben, als das bei den Protestanten so ist. Ich zeige Ihnen das mal an einer Folie, an einer Grafik, dass Sie diese Entwicklung mal vor Augen haben, dann kann man sich das besser vorstellen. Sehen Sie? Das war, können Sie es alle erkennen, auch hinten? So. 1950, 43 Millionen und das ist jetzt hier zusammengeschrumpft auf 27.406.000. Mittlerweile können Sie 100 bis 200.000 da auch abrechnen, die letztes Jahr verloren gegangen sind. Die katholische Ausgangsposition 43-25 Millionen und jetzt ist die Schere. Also hier müsste man jetzt für 98, aber die offiziellen Zahlen wollen wir abwarten, geht das Gelbe, also Rom, hier schon etwas drüber hinweg. Und die entscheidende Frage ist natürlich, wo sind denn nun eigentlich die 16 Millionen geblieben? Von 43 auf 27 Millionen. Die Antwort ist ganz einfach. Es hängt vor allem mit dem beispiellosen Niedergang in der DDR zusammen, den heutigen 9 Bundesländern. Nach dem Krieg haben 94,5% aller Bürger in der damaligen sowjetischen Besatzungszone erklärt, sie gehörten irgendeiner Kirche an. 94,5. Heute sind es noch 20%, also von 94,5 auf 20%, die sagen, sie gehören einer Kirche an. Man kann grob sagen, im Westen gehören 80% einer Kirche an, im Osten 80% nicht. Wir leben in einem gedrittelten Volk. Ein Drittel sind katholisch, ein Drittel sind evangelisch und ein Drittel sind Atheisten, Moslems oder einige wenige Juden. Im Westen hat es natürlich auch einen massiven Rückgang gegeben, um insgesamt 9 Millionen und der ist vor allem durch Austritte zu erklären. Im Durchschnitt treten jedes Jahr zwischen 150 und 300.000 aus den Landeskirchen aus. In den neuen Bundesländern wird sich die Situation noch verschlimmern, da nicht einmal 5% aller Jugendlichen an der Konfirmation teilnehmen, also sich der Kirche verbunden erklären. Es gibt große Stadtbezirke im Osten, in denen nicht einmal 1% aller Bürger Mitglied irgendeiner Kirche sind. Ganze Stadtbezirke in Ost-Berlin, Hellersdorf beispielsweise, wo über 100.000 Menschen leben, nicht einmal 1% gehören einer Kirche an. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen, was dort geschehen ist. Aber auch im Westen haben wir eine ähnliche Entwicklung. Die Bankenmetropole Deutschlands, Frankfurt am Main, hatte 1965 noch 450.000 evangelische Kirchenmitglieder. Heute sind es nur noch 140.000. Also innerhalb von 35 Jahren, knapp 35 Jahren, sind mehr als zwei Drittel aller Kirchenmitglieder protestantischer Provenienz verloren gegangen. Das hat natürlich große Auswirkungen, nicht nur auf die Kirchenfinanzen, sondern auf unser ganzes Volk, auf die Politik wie auf die Basis. Als erstes merkt man das daran, dass eine große Unwissenheit da ist, was überhaupt mit Kirche, mit Jesus Christus noch zu tun ist. Vor 2 Wochen berichtete ein Evangelist aus Greifswald, er hatte Bürger eingeladen zu einer christlichen Veranstaltung und er sagte, nun schlagen Sie mal bitte das Neue Testament auf. Er hatte vorher Bibeln verteilt. Da meldete sich eine Frau und sagte, entschuldigen Sie bitte, geben Sie mir auch ein Neues Testament, ich habe hier nur eine Bibel. Schon Ende Januar wurde es berichtet, nicht vor 2 Wochen, fällt mir gerade ein. Sehen Sie, nicht mal diese Grundkenntnisse sind bekannt. Oder aus Leipzig wurde berichtet von einer Stadtführerversammlung. Und da sagten die Stadtführer, wenn Schulklassen aus den neuen Bundesländern in die alten traditionellen Kirchen kommen, Thomaskirche, Nikolaikirche, dass dann immer wieder auch heute noch, fast 10 Jahre nach dem Fall der Mauer, Jugendliche sagen, wenn sie vorne auf den Altar blicken und das Kruzifix, wer hängt denn da? Weil das Bewusstsein eines gekreuzigten Christus unbekannt ist. Aber wir sollen gar nicht schäbig auf die neuen Bundesländer schauen und denken, was sind die da uninformiert. Im Westen wird es genauso sein und ist es teilweise auch schon. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen, das ich nicht erfunden habe, sondern dass der Bischof, der Landesbischof der größten Kirche in Deutschland, der größten Landeskirche, der Hannoverschen Landeskirche, aus der ich auch komme, selbst berichtet hat, Bischof Hirschler. Ich lese es mal so vor, wie er es erzählt hat, damit Sie es mir auch glauben, es hat ja ein Bischof gesagt. Spät nachmittags wurde ich von RTL, das ist Deutschlands größter Privatsender, der seinen Sitz in Köln hat, RTL sehen mehr als das erste oder zweite Fernsehprogramm, angerufen. Eine junge Frauenstimme war am Apparat, Stimmengewirr im Hintergrund. Ist da jemand von der Kirche? Ja, sage ich, Landesbischof Hirschler. Was, fragt sie? Ich bin der Bischof, sage ich. Toll, sagt sie. Mensch, hier, ruft sie in den Hintergrund, ich habe einen richtigen Bischof dran. Ja, also wir sind hier das Team für die Sendung Wie bitte? Kennen Sie sich ja? Kenne ich nicht. Und wir haben eine Frage. Sagen Sie mal, es gibt doch in der katholischen Kirche so Gebote. Kennen Sie die auch? Ja klar, sage ich, das sind dieselben Gebote wie in der evangelischen. Ach, sagt sie, was steht denn da drin? Sind das viele? Ja, das sind die 10 Gebote. Ach, sagt sie, 10? Ja, sage ich, da stehen auch ganz vernünftige Sachen drin. 5. Gebot, du sollst nicht töten. 7. Du sollst nicht stehlen. 6. Gebot kann man sich gut merken wegen Sex, du sollst nicht Ehe brechen. 8. Gebot, du sollst keine falschen Nachrichten senden. Ach, sagt sie, ist ja interessant. Und, sage ich, es gibt Luthers Erklärungen dazu. Beim 5. zum Beispiel, du sollst nicht töten, heißt es in der Erklärung, dass wir unserem Nächsten an seinem Leben keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und fördern in allen Leibesnöten. Toll, sagt sie, Gebote gleich mit Gebrauchsanweisung. Sagen Sie, können Sie uns das nicht mal durchfaxen? Aber natürlich, geben Sie mir Ihre Faxnummer. So kam also Luthers kleiner Katechismus zu RTL. Sehen Sie, das ist die Wirklichkeit im Westen unseres Landes, im Mutterland der Reformation, beim meistgesehenen Fernsehsender überhaupt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Führung unseres Landes. Und der Regierungswechsel hatte insofern etwas Positives, als diese Unkenntnis, dieser religiöse Nichtinformation stand, von der Glaubenslosigkeit einmal ganz abgesehen, natürlich in einer ganz anderen Weise deutlich wurde, als das bei der alten Regierung der Fall war. Da war vieles natürlich noch christlich übertüncht, will ich mal sagen. Es war eine C-geführte Regierung. Jetzt ist das, was schon lange im Schwange war, auch in unserem Volk, an Nichtglauben nun offenbar geworden. Das ist eigentlich gar nichts Überraschendes, sondern es ist eine klare Konsequenz aus dem, was schon lange da war. Zum ersten Mal hat tatsächlich ein deutscher Bundeskanzler öffentlich darauf verzichtet, mit Gottes Hilfe regieren zu wollen. Ich finde das konsequent. Alles andere wäre Heuchelei gewesen. Unser Bundeskanzler ist in dem Punkt ehrlich. Aber es betrifft ja nicht nur die Bundesregierung, auch das Bundesverfassungsgericht, ganz hier in der Nähe, zeigt natürlich die Konsequenzen dessen, dass man Gebote nicht mehr nur nicht kennt, sondern vor allem sie nicht mehr beachtet. An gleichem Tage, als das Bundeskabinett vereidigt wurde, hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den allerletzten Versuch, die Abtreibungsmöglichkeiten einzuschränken, verworfen. Das Bundesverfassungsgericht hat offiziell festgestellt, dass ein deutscher Arzt täglich im Durchschnitt rund 13 Abtreibungen bzw. Kindestötungen vornehmen darf. Dagegen hatte Bayern eine Klage eingereicht. Diese Klage wurde verworfen. 13 Kinder am Tag darf man umbringen. Laut Karlsruhe. Es ist Wendezeit in Deutschland, die natürlich diese Ursache hat, dass Glaube keine große Rolle mehr spielt. Die Bundesjustizministerin hat erst gestern klar gesagt, dass noch in diesem Jahr die Homo-Ehe erlaubt werden soll. Offiziell heißt es Institut einer eingetragenen Partnerschaft für Homosexuelle. Auch das, was wir als Christen als wilde Ehe, Ehe in Anführungszeichen bezeichnen, wird eine rechtliche Absicherung bekommen. Dass Adoptionen möglich sind, auch wenn man nicht verheiratet ist, dass Erbschaften, alles möglich wird, fast wie in einer Ehe. Interessanterweise ist das mittlerweile sogar den alternativen Grünen etwas unheimlich. In deren Tageszeitung, es gibt eine Tageszeitung, die von den Grünen bestimmt wird, die lese ich auch täglich, die Tageszeitung nennt sie sich, abgekürzt TAZ. Und da hieß es, ich weiß noch nicht, wie man es interpretieren soll, ich lese es einfach mal vor. Nie war eine deutsche Regierung so verheiratet wie diese. Gerhard Schröder ist in vierter Ehe, Oskar Lafontaine in dritter, Joschka Fischer bringt es ebenfalls auf 3 Ehefrauen und ist schon wieder auf Brautschau. Im April heiratet er seine 4. Frau. Ist vielleicht noch etwas ungewöhnlich, aber auch hier nichts völlig Unnormales, sondern etwas, was widerspiegelt, was sich an der Basis ja schon vielfach gezeigt hat. Auch die neue Zusammensetzung des Bundestages. Wir hätten noch nie so viele atheistische Abgeordnete wie gegenwärtig. Noch nie war es so, dass mehr als ein Drittel aller Minister zu keiner Kirche sich bekennt. Das halbe Kabinett verzichtete ja auf die Bitte um Gottes Hilfe und der grünen Sprecher und neue Bundesumweltminister Jürgen Trittin erklärte gar völlig ehrlich für einen Atheisten, warum soll mir Gott helfen? Der hat mir doch die ganzen Jahre über nicht geholfen. Nicht schimpfen. Der Mann ist ehrlich. Was soll er anderes sagen, wenn er nichts anderes erfahren hat? Und es hat auch gar keinen Sinn, über diese Regierung zu schimpfen. In der CDU war vieles auch nicht besser. Und was sich hier an Unglaube gezeigt hat, beziehungsweise gezeigt hat, eigentlich etwas zu wissen um die Gebote und trotzdem nicht danach zu handeln, ist grotesk. Ich möchte es mal an unserem Bundespräsidenten, der ja hier lange in Karlsruhe gewirkt hat, deutlich machen. In fast allen Tageszeitungen Deutschland fand sich folgende Meldung. Roman Herzog mag keine Schnittblumen, war die Überschrift. Ich lese die Meldung so vor, wie sie in den Zeitungen stand. Überschrift: Roman Herzog mag keine Schnittblumen. Text: Schnittblumen seien für den Bundespräsident Lebewesen, die man umgebracht hat. Es drücke ihm aufs Gemüt, wenn Blumen in der Vase vor sich hin welkten. Er könne es nicht rational erklären, aber Zitat, ich empfinde es so. Kaum etwas hat mir persönlich deutlicher den Wandel, den Wertewandel vor Augen geführt, wie dieses Zitat von einem bekannten evangelischen Repräsentanten. Er war ja lange Jahre in der EKD-Synode und er ist unser Staatsoberhaupt, wie dieser Satz. Warum? Im Dritten Reich wurden 6 Millionen Juden umgebracht in einer Diktatur. Im demokratischen Deutschland wurden aber bereits seit 1945 12 Millionen Kinder allein durch Abtreibung am Leben gehindert. Und wir haben uns alle mehr oder weniger an diese größte Gewaltanwendung seit Kriegsende in unserem Land gewöhnt. Und die Überschrift in den Zeitungen lautete eben nicht, Roman Herzog mag keine Abtreibungen, sondern Roman Herzog mag keine Schnittblumen. Auf dieses Niveau sind wir runtergekommen und es stellt sich die Frage, was ist eigentlich uns Deutschen überhaupt wichtig? Ich möchte es mal in einer Grafik deutlich machen. Das sind alles Umfrageergebnisse von Allensbach. Das ist die Frage, das gebe es in meiner, oder die Feststellung, das gebe es in meiner idealen Welt. Und da konnte man Dinge ankreuzen. Sie sehen Freiheit, Natur, umweltfreundlich, Freizeit, Familien sind Demokratie, Wohlstand, technischer Fortschritt, Fernsehen, gut ausgebaute Straßen, Heimatverbundenheit, hohe Löhne, Förderung von Wissenschaften, große künstlerische Leistung, Computer und fast am Schluss 45% der Deutschen ist Religiosität, Religion, Glaube wichtig. Damit ist ja nicht gesagt der christliche Glaube, sondern allgemein Religiosität. Und wir müssen uns natürlich selbstkritisch fragen, woran liegt das eigentlich, dass Religion in unserem Volk so wenig Rolle, eine so geringe Rolle spielt? Denn wir sind ja auch noch da. Haben wir etwa keine überzeugenden Antworten parat? Haben unsere Gemeinden, die Kirchen, nichts zu sagen zu diesen Punkten? Freiheit ist ja was Tolles. Und wir Christen hätten doch zum Thema Freiheit, zum Thema Natur, zu allen Punkten enorm etwas zu sagen. Aber offensichtlich haben wir nicht überzeugt. Denn sonst würde Religion nicht diesen Stellenwert einnehmen. Und wir müssen uns selbstkritisch fragen, traut man uns etwa nicht mit unseren Antworten über den Weg? Ich möchte mal eine weitere Umfrage einlegen, die hochinteressant ist und sehr zu denken gibt. Man geht ja normalerweise davon aus, dass die Polizei, die Bundeswehr, Gerichte für die Jugend etwas Schreckliches sind, also etwas, wo sie nichts mit zu tun haben wollen, während die Kirchen ja nun doch eher Vertrauen einflößen müssten. Ist aber nicht der Fall. Auf die Frage an Jugendlichen, wem sie vertraue, kommt an erster Stelle 71%. Das Blaue ist immer Gesamtdeutschland, das darüber ist Westdeutschland und das andere sind die neuen Bundesländer. Müssen Sie sich mal vorstellen, unsere Jugend vertraut Gerichten, Greenpeace ist schon eher verständlich, Polizei und sogar Bundeswehr und den schrecklichen Unternehmern mehr als den Kirchen. Eine Frage, was ist da passiert? Dass die Kirchen, und Kirchen sind wir ja alle mitgemeint, so wenig Vertrauen einflößen. Und weil sie den Botschaftern, und das ist ja mit Kirche gemeint, so wenig Vertrauen. Deshalb ist offensichtlich auch der Glaube an die Botschaft so gering geworden. Eine weitere Grafik macht das deutlich. Hier die Entwicklung innerhalb von 4 Jahren. 3 Antworten stellte das Emnet-Institut, also ein führendes Umfrageinstitut, 1992 und 1996 Deutschen zur Wahl, als es nach dem Glauben an Gott fragte. Ich glaube, dass es Gott gibt. 1992 sagten das noch 50% in ganz Deutschland. Schon 4 Jahre später war es um 5% gesunken. Hier sehen Sie, Protestanten glauben zu 45% an Gott. Es gibt also 55% Protestanten, also Kirchenmitglieder, die nicht an Gott glauben. Bei den Katholiken sind es weniger. Hier ist das Verhältnis Männer, Frauen, Frauen glauben also mehr. Sehen Sie, welche dramatische Entwicklung sich hier in unserem Land ergeben hat. Nur 45% der Deutschen glauben noch an Gott. Dabei, und das ist das Phänomen, suchen doch alle Menschen nach einem Sinn für ihr Leben. Und die Frage ist, wer antwortet ihnen? Da sind einmal rund 600 Sekten und Psychogruppen allein in Deutschland. Zu ihnen gehören etwa 2 Millionen Bürger als Mitglieder. Etwa 1 Million Gottesdienstbesucher gibt es in allen evangelischen Gottesdiensten. Die Sekten haben also doppelt so viele Mitglieder in Deutschland, als es evangelische Gottesdienstbesucher gibt. Und die größte Sekte, die Neuapostolische Kirche, hat mit fast 500.000 Mitgliedern rund 100.000 mehr Mitglieder, also eine Sekte, die größte, als alle Freikirchen in Deutschland zusammen. Dazu kommt der Okkultismus. Es gibt rund 40.000 katholische und evangelische Pfarrer in Deutschland, gleichzeitig aber fast 100.000 steuerpflichtig registrierte Wahrsager. 40.000 Geistliche, evangelisch und katholisch, und fast 100.000 steuerpflichtig registrierte Wahrsager. Und unser Bundeskanzler hat ganz offen bekannt, dass er sich bei einer Wahrsagerin die Zukunft hat vorhersagen lassen. Gab auch keinen Widerspruch, das ist also nichts Ungewöhnliches, auch für Top-Personen, wenn nicht der Spitzenpersönlichkeit in Deutschland überhaupt, dass man öffentlich erklärt, ja, ich war bei einer Wahrsagerin. Sie alle geben ebenso Antwort wie auch die über 3 Millionen Moslems in unserem Land. In der Stadt, in der in genau 43 Tagen die Musik in Deutschland spielt, dann ist nämlich das Parlament umgezogen, der Hauptstadt Berlin, die erste Sitzung im Reichstag, findet Mitte April statt. In unserer Hauptstadt gibt es mittlerweile mehr praktizierende Moslems als Besucher aller evangelischen, katholischen, freikirchlichen Gottesdienste zusammen. Der langjährige deutsche Botschafter in Marokko, Wilfried Hoffmann, nennt sich jetzt Murat Hoffmann, ist Glauben zum Islam übergetreten, schreibt in seinem Buch Der Islam als Alternative für Deutschland Folgendes. Es gibt keine Stadt mehr in Deutschland, wo es nicht mehrere Moscheen gibt. Der Islam ist die einzige wachsende Religion in Deutschland. Jedes Jahr, wenn die deutschen Muslime sich treffen, stellen sie fest, dass sie wieder zugenommen haben an Umfang. Es gibt bereits viele islamische Schulen, islamische Verlage, islamische Schlachthäuser, islamische Hotels, islamische Zeitschriften, islamische Friedhöfe, islamische Professoren an deutschen Universitäten. Ich glaube, dass die Erneuerung des Islams im 21. Jahrhundert aus Europa kommt. Die meisten Übergetretenen zum Islam in England, Frankreich, Deutschland und Amerika sind Intellektuelle, sind Meinungsbildner. Eine völlig neue Entwicklung wird es geben, wenn die doppelte Staatsbürgerschaft eingeführt wird. Schon wenn nur 2 der weit über 3 Millionen Moslems einen deutschen Pass haben, gibt es erstmals im Land der Reformation mehr wahlberechtigte praktizierende Moslems als praktizierende Protestanten. Wenn Sie sich vorstellen, man geht davon aus, 1 Million, nicht geht davon aus, das weiß man, 1 Million besuchen regelmäßig den Gottesdienst, können also als praktizierende Protestanten angesehen werden. Und es gibt dann deutsche wahlberechtigte Staatsbürger, die Moslems sind, die ihren Glauben mehr praktizieren. Dann haben wir, ich habe heute Morgen schon ausführlich darüber gesprochen, dass gegenüber der katholischen Kirche hüten wir uns als Evangelische, hier von oben herab zu urteilen. 4-mal mehr Katholiken besuchen den Sonntagsgottesdienst als Protestanten. Und was noch uns bedenklicher stimmen sollte, laut Umfragen, lesen 23% aller katholischen Kirchenmitglieder jeden Tag in der Bibel. Im evangelischen Bereich sind es 3%. Und wir nennen uns doch die Kirche des Wortes. Und wie oft höre ich in evangelikalen Kreisen, das Bibellesen sei den Katholiken verboten. Nein, sie lesen um ein Vielfaches mehr in der Heiligen Schrift als unsere Truppe. Und wenn vor 10 Tagen die FAZ in einem, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, in ihrem ersten Kommentar auf Seite 1 schrieb, keine Institution kümmert sich so sehr um das ungeborene und behinderte Leben wie die katholische Kirche in Deutschland, dann sollten wir uns eigentlich schämen, dass eine säkulare Zeitung das so einfach schreiben kann und nicht da auch beisteht, es gibt auch evangelische Kirchen und Gruppen, die das tun. Das Fazit: Die Evangelischen haben mehr Konkurrenz denn je. Und nicht das Glauben können ist das Problem, sondern wahrer oder eben falscher Glaube. Was ist nun eigentlich evangelische Kirche heute? Das ist ja gar nicht einfach festzustellen. Wir haben die große Volkskirche, die EKD. Aber sie ist eigentlich gar keine Kirche, sondern sie ist ein Zusammenschluss von 24 völlig unterschiedlichen Landeskirchen. Da gibt es 2 reformierte Landeskirchen. Da gibt es 8 Landeskirchen, die gehören zur Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. 7 Kirchen, die gehören zur Evangelischen Kirche der Union. 2 lutherische und 5 unierte, die gehören keinem dieser Zusammenschlüsse an. Also ein ziemliches Durcheinander. Wir haben das mal in einer Karikatur festgehalten, weil es kaum noch zu überblicken ist. Achso, kann man nicht machen, so etwas sehen können. Mal ehrlich, wie lange haben Sie gebraucht, um diese Mengenlehre zu begreifen? EKD, VELKD, Uniert, Reformiert, EKU. Sie sehen, die Schüler schlafen ein, es ist kaum noch zu erklären. Neben dieser völlig vielgestaltigen und nicht mehr zu überblickenden EKD gibt es nun über 25 evangelische Freikirchen. Von der konservativen, selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche über die Baptisten, die Heilsarmee bis hin zu den Pfingstkirchen. Und die Frage stellt sich natürlich, welches Modell von Kirche macht eigentlich das Rennen in Deutschland? Welche Kirche ist eigentlich so überzeugend, dass sie Mitglieder gewinnt und nicht verliert? Und für viele dürfte es eine Überraschung sein, weil man ja immer meint, die Volkskirche ist am Untergehen, dass auch viele, fast alle kann man sogar sagen, Freikirchen Mitgliederschwund verzeichnen. Ich will das auch mal in einer Grafik deutlich machen.
Sehen Sie, hier haben Sie die Mitgliederentwicklung. Zwischen den Freikirchen und der EKD von 1995 bis 1997. Die evangelische Kirche in Deutschland, also diese 24 Landeskirchen, hat 9,3% Mitglieder verloren. Die Freikirchen, die hier genannt sind, das sind die größten, die fünf größten Freikirchen, haben ebenfalls verloren, wenn man alles zusammenzählt, -2,3%. Der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden -2,4%. Der Rückgang wäre viel größer, wenn es nicht die Aussiedler geben würde, die zu einem erheblichen Teil hier integriert werden konnten. Die evangelisch-methodistische Kirche ist ganz schlimm dran, 17,2% in 12 Jahren. Aber auch die konservativen Lutheraner 4,2% gewonnen haben allein die Siebenten-Tags-Adventisten 3,2% und am meisten der Bund freier evangelischer Gemeinden 21,6%.
Aber auch hier muss man nüchtern dazu zählen, das sind 6.000 Leute, die die freien Gemeinden hinzugewonnen haben in immerhin 12 Jahren. Ist also auch nicht die Welt. Und hier stellt sich natürlich die Frage, warum haben eigentlich die Freikirchen nicht mehr Mitglieder? Wir hören von der schlimmen Lage der Volkskirche, der guten, theologisch gesehen, der Freikirchen. Und wie ist dann eigentlich dieses Ergebnis zu erklären? Die IKD selbst, also die Volkskirche, hat erklärt, dass, wie sie selbst natürlich bedauert, gerade die engagierten Christen mit sozusagen kirchlichen Argumenten die EKD verlassen hätten. Dass sie gesagt haben, das ist nicht mehr unsere Kirche, wir ziehen aus. Wie Sonntag vor einer Woche aus dem traditionsreichsten Zentrum des Pietismus im Westen, der Siegener Hammerhütte, ich war selbst dabei. Bisher waren über 300 Gottesdienstbesucher um 10 Uhr in der Hammerhütte. Jetzt sind es nur noch 100, weil 200 ausgezogen sind, außer Kirche ausgetreten sind und jetzt eine eigene Gemeinde gründen, weil sie meinen, die Volkskirche ist nichts mehr für Christen. Doch wenn das tatsächlich so ist, dann ist ja die Frage, wohin tritt eigentlich der, der austritt, wenn er nicht bei einer Freikirche landet? In die katholische Kirche treten pro Jahr gerade mal 4.000 über von einer evangelischen Kirche. Und die Zahl der landeskirchlichen Gemeinschaftsmitglieder, die nicht mehr zu einer Kirche gehören, beläuft sich laut Nadau-Verband auf wenige Tausend. Wo sind die Ausgetretenen geblieben? Die Weltanschauungsbeauftragten der Kirchen sagen, viele sind in die rund 1.000 völlig unabhängigen Gemeinden eingetreten oder haben die überhaupt erst gegründet. Doch sie haben nach Schätzungen dieser Weltanschauungsbeauftragten höchstens 80.000 Mitglieder und das sind meistens Aussiedler. Wenn also von den 4 Millionen Ausgetretenen aus der EKD in den letzten 25 Jahren im Westen waren es so viele, auch nur 10% aus Glaubensgründen ausgetreten sind, so wissen wir, es wären also 400.000, bei mindestens 320.000, also die 80.000 aus den unabhängigen Gemeinden abgezogen, nicht, wo sie, die ja nun Christen sind, geblieben sind. eine hochinteressante Frage, auf die es keine Antwort gibt. Wo sind die vielen geblieben, die ausgetreten sind aus Glaubensgründen? Denn bei den Freikirchen sind sie ja nicht gelandet, sonst wäre dieses Ergebnis nicht vorstellbar. Das Fazit: Keine der rund 30 Kirchen in Deutschland und kein Gemeindemodell hat sich in den letzten Jahrzehnten als über die Maßen zugkräftig erwiesen. Keine Kirche kann von Erweckungen berichten. Keiner Kirche blieben in den letzten Jahren Zerbrüche, Irrlehren erspart. Und die Frage, bibeltreu oder nicht, geht heute, wenn auch in unterschiedlichem Maße, quer durch alle Konfessionen hindurch. Und wie sieht es mit der evangelikalen Bewegung aus? Auf der einen Seite bilden die Evangelikalen natürlich das Zentrum von missionarischer Aktivität in Deutschland überhaupt. Die anderen haben längst aufgehört zu missionieren. Und viele ihrer Gemeinden sind geradezu geistliche Oasen in unserem Land. Auf der anderen Seite muss man aber auch die betrübliche Feststellung machen, dass es kaum eine Bewegung gibt, die derart zerstritten und damit unglaubwürdig geworden ist wie diese Bewegung. Sie kennen vielleicht den Witz, worin liegt der wesentliche Unterschied zwischen katholischer Kirche und evangelikaler Bewegung? Die Katholiken kennen nur einen Papst, die Evangelikalen viele. Woran liegen nun Stagnation und Rückgang? Liegt es an falschen Strategien? Haben wir nicht die richtigen Methoden? Fehlen uns Modelle der Erneuerung? Wir haben in den letzten Jahren eigentlich eine Menge erlebt an positiven Beispielen, an Alternativen. Da traf auf einen auch tatsächlich weithin erstarrten Pietismus die charismatische Bewegung. Die hat ja nicht nur Verkehrtes gebracht, sondern sie hat viele positive Impulse in eine alt gewordene Erneuerungsbewegung, nämlich den Pietismus, gebracht. Doch der große Durchbruch, wir sprachen heute Morgen, Toronto, Pensacola, ist ausgeblieben. Es gibt überzeugende Evangelisationsmodelle von Pro-Christ, der Satellitenevangelisation, über Willow-Krieg, bis hin zu dem Gemeindeferienfestival Spring. Es gibt Glaubenskurse von Alpha bis Omega, Schulungsmethoden von 2x2, wie sie sich nennen, bis zu den 4 geistlichen Gesetzen. Wir haben mal ausgerechnet, in jeder IDEA-Ausgabe, also jede Woche, finden sich mindestens 5 Ratschläge, wie man die Zukunft von Kirche und Gemeinden sichern könnte. Sagen die einen: Der erlebnisorientierte Gottesdienst, darin liegt das Heil. Unterhaltung, Theater, Spaß sei das, was die Menschen in die Kirche bringe. So andere: Es ist allein die vollmächtige Auslegung des Wortes Gottes ohne jedes Drumherum. Und das Interessante, beide Richtungen können eindrucksvolle Belege für ihre These liefern. Die Volkskirchler können lebendige Gemeinden vorweisen, ebenso wie die landeskirchlichen Gemeinschaften und die Freikirchen. Und es gibt auch tatsächlich immer wieder Bekehrungen, kleine Aufbrüche, aber nirgendwo das Modell oder die Erweckung. Und ich möchte mal eine provozierende Frage stellen: Wenn das so ist, und es ist ja so, dass uns die Erweckung fehlt, dass uns der Durchbruch fehlt, könnte es vielleicht sein, dass Gott schweigt? Und wenn, warum eigentlich? Es ist sehr merkwürdig, wenn man die Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre verfolgt, dass immer wieder neue Modelle hervorgekramt werden, ausprobiert werden. Und das ist ja auch durchaus etwas Positives, dass man Neues versucht. Aber die Frage, ob Gott schweigen könnte, wird nie gestellt, ist man doch schon beim nächsten Modell. Jahrzehntelang wurde über den Pietismus auch in vielen Kirchenzeitungen das Zerrbild verbreitet, er drohe mit dem jüngsten Gericht. Er sei zu gesetzlich, rede zu wenig von Vergebung, Liebe und Barmherzigkeit. Daran liege das Übel. Falls das je so gestimmt hat, ist man auf jeden Fall schon seit langem in ein anderes Extrem gefallen. Der meistgebrauchte Modesatz in Evangelisationen von Pietisten lautet: Jesus liebt dich so, wie du bist. Und das klingt verdächtig nach: Mach weiter so. Rufen wir noch zur Buße. Es ging ja beim verlorenen Sohn nicht um die Renovierung des Schweinestalls, sondern um die persönliche Umkehr, wenn mir dieser Satz mal erlaubt ist. Und ich höre viele Evangelisationen schon aus dienstlichen Gründen. Und ich habe noch nie in einer Evangelisation den Satz aus dem Neuen Testament gehört: Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Oder Gottes Wort aus dem Alten Testament: Ich bin euren Feiertagen Gram, verachte sie und mag sie nicht riechen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, Amos 5. Was will ich damit sagen? Kalkulieren wir eigentlich ein, dass Gott sich abwenden kann, dass Gott alles nehmen kann, Erfahrungen der Wüste, des ständigen Misserfolges, des Leides, dass er das alles zulassen kann? Sehen wir, dass Kirchen in der Geschichte auch untergegangen sind. Ich erlebe Christen, die beten wie die Weltmeister, die fasten bis zum Umfallen und lassen sich von niemandem ihrer Heiligung übertreffen. Aber geistlich geschieht nichts. In ihrer Gemeinde nicht, in ihrem persönlichen Leben nicht. Kalkulieren wir das ein, dass Gott auch so seine Wege mit uns Menschen und mit den Kirchen gehen kann. Auf jeden Fall zwingt die nüchterne Analyse zu schauen, was denn die Gründungsurkunde von Kirche, und wir sind ja bei den kirchlichen Trends, über Kirche sagt. Was ist eigentlich Kirche nach dem Neuen Testament? Das Entscheidende ist: Überall im Neuen Testament gehören die Begriffe Kirche und Christus untrennbar zusammen. Kirche, das meint vom Wortstamm her die Herausgerufenen aus allen anderen. Das heißt, sie laufen nicht mehr irgendwelchen Herren dieser Welt hinterher, sondern orientieren sich allein an Christus. Und die in Freikirchen und besonders in der Volkskirche, die bei jeder Krisenmeldung, wenn sie sehen, es geht bergab, ankommen und sagen: Ja, Jesus hat doch Matthäus 16 gesagt, die Pforten der Höllen werden meine Kirche nicht überwältigen. Die sollten immer im Auge haben, damit ist nicht eine Landes- oder Freikirche gemeint, sondern allein die Schar derer, die sich nur an Christus hält. Und hier liegt offensichtlich die größte Bedrohung im Blick auf alle Trends für die Kirche. Sie ist immer wieder in der Gefahr, sich von diesem Zusammenhang zu trennen. Erst im Januar haben je zwei Bischöfe der EKD und der katholischen Kirche, die Chefs der Juden, der Baha'is, der Buddhisten und des Zentralrates der Moslems in Deutschland, einen Brief verfasst, einen Brief der Religionen an die Religionen in Deutschland. Von Christus ist in dem ganzen Brief, der immerhin von 4 Bischöfen unterschrieben worden ist, nicht mehr die Rede. Fest steht: Alle die Kirchen haben keine Zukunft mehr, die sich auch nur millimeterweise von der Alleinherrschaft Christi lösen. Vergessen wir nicht, alle Gemeinden, an die Paulus Briefe in Kleinasien schrieb, und diese Briefe lesen wir ja mehrfach im Jahr oder hören von ihnen, Briefe an die Galater, Epheser, Kolosser, sind untergegangen. Das einst blühendste christliche Gebiet in der Kirchengeschichte des ersten Jahrtausends war Nordafrika. Heute gibt es dort so gut wie keine Christen mehr. Warum? Nordafrika konnte von den Moslems überrollt werden, weil die Christenheit lau geworden war. Die mittelalterliche Kirche versumpfte und erst als Luther wieder Kirche und Christus zusammenband, kam es zur Reformation. Unser nun ja zu Ende gehendes Jahrhundert wurde zu Beginn von Bischof Otto Dibelius als das Jahrhundert der Kirche bezeichnet. Am Ende dieses Jahrhunderts schreibt der katholische Theologe Johann Baptist Metz: Es ist das Jahrhundert des massenhaften Abschieds von der Kirche. Kirchengeschichtler allerdings bezeichnen es als das Jahrhundert der Märtyrer. Ich bin heute Morgen schon darauf eingegangen. Und das muss uns zu denken geben, dass in Europa dort die Kirche an Überzeugungskraft gewonnen hat, wo sie schwer bedrängt war. Alexander Solzhenitsyn wurde einmal gefragt, woran ist eigentlich der Kommunismus letztlich gescheitert? Und seine Antwort war, weil er nichts sagen konnte zu der Frage nach Leid, nach Schuld, nach Tod. Und eine befriedigende Antwort dazu kann kein multireligiöser Glaube geben, wie es dieser Brief der Religionen an die Religionen zeigt, kein auf Werte oder Soziales reduziertes Christentum, sondern nur die Gemeinde, die Kirche, die sich allein auf diesen Christus verlässt. Dieser Kirche allein gilt die Verheißung, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden. Und dieser Kirche allein gilt die Verheißung, dass Christus bei ihr ist, alle Tage bis an der Weltende. Diese Kirche allein hat Zukunft. Das ist der unabänderliche Trend. Und wie sieht diese Kirche am Ende aus? Am Schluss der Offenbarung des Johannes heißt es: Im neuen Jerusalem, das Gott aus dem Himmel herniederbringt, lebt Christus so unmittelbar mit den Seinen, dass dort kein Tempel, keine Gemeinde mehr nötig ist. Die Kirche ist also nicht das Ziel von Gottes Handeln, sondern immer nur ihr Mittel. Und für manche mag es ein Trost sein, die an ihrer Kirche leiden: Einst wird alle Kirche überflüssig geworden sein. Und welches Kirchenmitglied wird an dieser Zukunft teilhaben? Christus selbst nennt als einziges Kriterium dafür das Bekenntnis zu ihm. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will auch ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Matthäus 10. Was heißt das für uns im Blick auf die Trends? Streiten wir uns nicht so sehr über die Methoden, wie man evangelisieren sollte? Darum ging es ja heute Morgen. Sondern evangelisieren wir. So wie Kirche nur als Kirche Jesu Christi bestehen kann, so auch nur der Christ ist, nämlich Christus Anhänger. Und die alles entscheidende Aufgabe aller Kirchen ist von daher, ihren Mitgliedern das zu verdeutlichen, worum es geht, sie dazu zu befähigen und zu ermutigen, um der Ewigkeit willen. Ich möchte schließen mit einem Bild von Professor Helmut Thielicke, dem ich selbst sehr viel zu verdanken habe, wie es nach der Zukunft der Kirchen um unsere Zukunft bestellt sein wird. Und darum geht es ja letztlich. Und das jüngste Gericht, Thielicke, hat immer gesagt: Betrachtet euer Leben vom Ende her, vom jüngsten Gericht her. Wenn ihr da steht, da stellt euch vor und danach richtet euer Leben aus. Und er hat in einem wunderbaren Bild beschrieben, worum es dann noch geht. Wenn wir dann einst vor dem Thron Gottes stehen werden, dann wird auf der einen Seite der Satan stehen, unser Verkläger. Und er wird eine lange Liste von Sünden präsentieren, die wir getan haben. Und dann wird Gott Vater seinen Sohn Christus fragen: Stimmt das, was der Satan da aufgezählt hat an Sünden? Und dann wird Christus sagen: Ja, das stimmt. Das ist ein großer Sünder. Das ist eine Nullnummer im Quadrat. Ein Versager. aber dieser Versager hat sich zu mir bekannt und deshalb bekenne ich mich zu ihm und er darf heim zu mir. Darauf kommt's an. Amen.
Amen.